Mit jeder neuen Phase unseres Lebens verändern wir uns und damit untrennbar verbunden auch die Art, wie wir unser Hobby ausüben. Ein guter Grund, sich das mal näher anzuschauen, und zwar mit Gast. Heute in Episode 248 des Dorpcast.
Hi und herzlich willkommen zur Episode 248 des Dorpcast. Aber mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
Michael Skopje-Mingertz, guten Abend.
Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Aber wir sind nicht allein.
Hallo, hier ist Marcel Gehlen aus Hamburg. Moin.
Moin. Wer bist denn du?
So, wer bin ich? Ich bin ein Dorp-Mitglied so lange, dass die meisten eurer Zuhörer mich wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, weil ich schon so lange quasi nur noch Schläfer bin, dass ich aus dem Wahrnehmungsfeld rausgepurzelt bin. Aber vor, sagen wir, ich glaube 25 Jahren, Thomas, saßen wir in gemeinsamen Rollenspielrunden, später dann noch mit dir, Scorp, haben zusammen an der Dorp gearbeitet. Ich habe irgendwie sie von ganz scheußlich auf nur noch scheußlich geupdatet damals, als...
Genau, du bist derjenige, der die Verantwortung trägt für den schwarz-roten Marmor-Hintergrund, grauer Text davor, Look, den die Dorp lange gehabt hat.
Ganz genau, wobei ich nicht für die Grafik-Assets verantwortlich bin.
Das stimmt.
Sondern nur für den ganzen furchtbaren Rest.
Und du bist Dorp-Rollenspiel-Covermodel.
Ich bin Dorp-Rollenspiel-Covermodel und ich war Dorp-Rollenspiel-Schreiberling.
Genau, du bist einer der drei Schreibenden sowohl des Dorp-Rollenspiels als auch des Dorpendiums gewesen. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, sehr große Teile des Dorpendiums sind von dir und mir.
Ja.
Und da haben wir entsprechend dem unseren Stempel ausgedrückt. Außerdem bist du der Mensch hinter Schrecken aus der Tiefe.
Das stimmt. Ironischerweise das Rollenspiel von mir, das die höchste Langlebigkeit bewiesen hat, was interessant ist, weil ich es nur geschrieben hatte, weil ich einen Bänderriss hatte und sonst nichts zu tun, an einem 24-Stunden-Wettbewerb teilzunehmen. Wo es nicht mal gut abgeschnitten hat, die anderen fanden es doof. Deshalb ist es mir ein inneres Puddingkochen, dass es heute noch gespielt und gepflegt wird.
Sehr schön, sehr schön. Genau, du bist auf dem Dorp-Cover-Ding, das führt ja auch quasi zu der Tatsache, du bist ja gewissermaßen ein Drittel des Dorp-Triumvirats gewesen, neben Matthias und mir aus Zeiten, als der Scorp noch mehr so ein mysteriöser und manchmal empörte E-Mails schreibender Schatten aus Alsdorf war und wir hier noch in der Eifel in unserem eigenen Sud kochten.
Gibt es den Begriff noch? Also gibt es das Triumvirat? Sagt das noch irgendjemandem was oder stolpern die Leute nur drauf, wenn sie das Dorp-Rollenspiel runterladen?
Vermute Letzteres.
Ja, das ist doch komplett weg.
Scorpus, ist dir das nochmal irgendwo untergekommen?
Nö.
Aber nee. Im Grunde genommen kann man sagen an die Zuhörenden, bevor Tom sich um alles gekümmert hat, bevor Scorp sich um alles gekümmert hat, haben wir das zu dritt gemacht, offensichtlich so schlecht, dass wir danach jeweils von einer Person ersetzt werden konnten.
Ja, das ist ein
stetiger Verbesserungsprozess.
In Teilen ist es sicherlich an der technischen Fortentwicklung zu schulden gewesen, weil du hast die Dorp noch handgecodet. So alt sind wir.
Oh ja, das stimmt. Das goldene Notepad habe ich mir versucht zu verdienen. Und hab's da nicht eingebunden, als ich's hatte.
Genau, aber zu diesem ganzen Kram, wie alt wir eigentlich sind und was das alles so mit sich bringt, da kommen wir eh nochmal drauf zurück. Weil, was ist denn eigentlich unser Thema heute?
Unser Thema heute ist, wie sich unser Spielen und unser Spielverhalten im Laufe der Jahre geändert hat, vielleicht unterfüttert durch Runden, die uns sehr geprägt haben. Und irgendwie haben wir jetzt im Vorgespräch beschlossen, wir hangeln uns ein bisschen an meinem Lebenslauf und meinen Rollenspielrunden entlang, weshalb ich mich jetzt ein bisschen wie so ein VIP fühle, der seine Memoiren niederschreiben darf.
Innerhalb einer Stunde, in Audioformat, das geht doch.
Das sind auf jeden Fall mal knackige Memoiren.
Ja, ich habe ja auch nicht wirklich was geleistet, wie, keine Ahnung, den Ärmelkanal durchschwommen oder so. Ich habe nur Rollenspiel gespielt, ich glaube, das kriegen wir hin.
Gudi, fangen wir doch mal mit den News an. Was sind passiert, Thomas?
Die News, genau. Das ist der Punkt, wo wir normalerweise über Feedback reden werden, tun wir aber nicht, weil wir haben einen Gast und es ist viel wichtiger, mit dem Gast zu reden, als entsprechend über Feedback zu reden. Dann ist das der Punkt, an dem wir in einer guten alten Tradition darauf hinweisen können, dass wenn diese Folge online geht, gerade die Redcon stattfindet. Und wenn ihr aus unerfindlichen Gründen aus der Nähe von Langen in Hessen kommt, habt ihr die Chance, sonntags noch auf die Redcon zu kommen und sowohl dich, Scorp, als auch mich zu treffen, dich, Marcel, nicht. Und wenn ihr, ich glaube, zwischen 13 und 14 Uhr da seid, könnt ihr sogar beim Verlagsausblickspanel im Publikum sitzen und mir und unserem Chef dabei zuhören, wie wir euch erzählen, was die Zukunft so bringen wird. Das ist auf jeden Fall der Redcon-Hinweis, der an dieser Stelle erfolgt, aber vielleicht ein bisschen spät ist. Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Ich bin ein Depp. Der Tom ist natürlich auch auf der Redcon und zwar sogar mit einem Dorp-Stand. Das ist das erste Mal, dass wir offiziell auf der Redcon vertreten sind, wenn ich das richtig im Blick habe. Und es ist entsprechend eure Chance, auch dem Tom Hallo zu sagen. Insofern fühlt euch nochmal dreimal eingeladen, den Scorp, mich und den Tom heute zu treffen, falls ihr kurz entschlossen und in der Nähe von Langen seid. Und damit direkt zurück zur ohnehin schon langen Folge 248 des Dorpcast. In dem Kontext vielleicht noch kurz der Hinweis, dass vom 20. bis 22. des Septembers, der ja dann schon ist, wenn diese Folge online geht, die Drakon stattfindet, die kleine und sympathische Pen Paper Convention in der Eifel, zu der ihr natürlich wie immer herzlich eingeladen seid, ins malerische Woffelsbach, wo man Waffeln essen, auf den Ruhrsee gucken und mit uns Rollenspiele spielen kann. Dann, wenn ihr immer noch nicht durch das Convention-Thema so richtig gesättigt seid, war der Tom jüngst auf mehreren Veranstaltungen und zwar quer durch die Bank und hat da teilweise Videos für mitgebracht und die sind alle auf der Dorp, die verlinke ich auch nochmal unter dieser Episode, könnt ihr entsprechend rein gucken und euch das entsprechend anschauen. Der Tom ist mittlerweile teilweise fast wie so ein Ein-Mann-Orchester unterwegs mit teilweise sogar 360-Grad-Kamera ganz abgefahren und bietet quasi so Messeüberläufe als Videoformat an. Durchaus cool, kann man sich geben. Was man aber auch noch erwähnen sollte, und dann sind wir quasi auch schon durch, ist Scorp. Wir haben ein Maskottchen.
Ja, Quill, so eine Art Buggeist. Der wird uns jetzt auf Cons repräsentieren.
Genau, und auf Social Media und so. Das ist entstanden, weil wir zwar ein Logo haben, aber Logo ist halt ein großer Begriff dafür, dass wir das Wort Dorp da stehen haben mit einem Farbverlauf drin. Und der Tom hat sich immer irgendwas gewünscht, was uns irgendwie so ein bisschen symbolischer repräsentiert. Und als er irgendwann den Kampf aufgegeben hat, ein neues Logo mit uns zu diskutieren, hat er stattdessen ein neues Schlachtfeld gewählt, nämlich das Maskottchen. Das, was er da mit Beharrlichkeit durchgekämpft hat, ist, finde ich, durchaus putzig geworden, nämlich eben dieser besagte Buchgeist Quill. Und alles, was es mit dem auf sich hat, werden wir jetzt eh noch gemeinsam rausfinden können, denn das ist auch für uns noch quasi alles Neuland. Aber Quill gibt's. Es gibt auch einen Artikel dazu auf der Dorp, den könnt ihr euch angucken. Und dann sind wir auch schon bei der Medienschau angekommen. Wir haben heute zackiges Tempo. Wir wollen ja schließlich über viele Dinge nachher noch reden. Medienschau. Scorp, magst du einfach mal beginnen und dem Marcel zeigen, wie das so geht? Nicht, dass er nicht den Dorpcast hören würde, aber...
Ich habe auf der Xbox Dead Rising 4 gespielt, nachdem ich den ersten vor mehr als 10 Jahren, also weit mehr als 10 Jahren gespielt hatte und der so prägend war für meine Erfahrung, habe ich mir dann einfach nochmal einen aktuelleren Teil geholt, nachdem ich Teil 2 und Teil 3 tatsächlich ausgelassen habe. Die Kenntnis ist aber nicht unbedingt notwendig. Auch in Teil 4 geht es wieder darum, dass du den Sensationsreporter Frank West spielst, der mit Zombies konfrontiert wird. Der besondere Teil im ersten Dead Rising war, dass du im Einkaufszentrum gespielt hast und unglaubliche spielerische Freiheiten hattest. Also anstatt jetzt irgendwie der Quest nachzugehen, konntest du dann einfach Zombies metzeln und Gegenstände zusammenbauen und ganz kreativ werden im Erkunden der Mall und in Möglichkeiten wie zum Beispiel Zombies so Lego-Hüte aufzusetzen und die dann zu fotografieren. Lustig. Dead Rising 4 zieht dann nochmal extrem einen drauf. Das verzichtet nämlich weitestgehend auf die Handlung und gibt dir eine viel größere Spielwiese, weil es neben der Mall, in die man jetzt wieder zurückkehrt nach langer Zeit, auch eine ganze Stadt zu erkunden gibt. Warum gibt es immer noch Zombies? Im Plotverlauf ist eigentlich inzwischen Heilmittel gegen die gefunden worden, aber es gibt natürlich irgendeine Blödsinnshandlung, weswegen die Zombies wieder auftauchen dürfen. Tatsächlich habe ich um die 40 Stunden in den vierten Teil investiert, da ich Urlaub hatte, und nur etwa 10% davon habe ich mit Story-Missionen verbracht und der Rest war freies Erkunden, Gegenstände sammeln, einfach nur Spaß haben an dem ganzen Unfug, den man machen kann. Die Story ist, wie gesagt, hanebüchen und hangelt sich so ein bisschen daran rum, warum es jetzt wieder Zombies gibt und in welcher Art diese Zombies dann eben rausgekommen sind. Der Großteil des Spiels ist tatsächlich die Erkundung der freien Spielwelt. Da kannst du dann einen Bunker finden, in den sich Leute versteckt haben oder vielleicht auch schon zu zombifiziert wurden. Du kannst Wochenzeitungsberichte finden und die kombinieren, um dann irgendwie noch rauszukriegen, was da passiert ist. Du findest Handys, Podcasts und so weiter, um dir das zu rekonstruieren, was jetzt in dieser Stadt vorgefallen ist. Ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Spiel. So spaßig das ist, diese ganze Sache eben zu machen, so nichtssagend und wenig motivierend ist tatsächlich die Haupthandlung. Die verschiedenen Charaktere, die du triffst, haben stellenweise nur eine oder zwei Szenen. Die haben wahrscheinlich weniger als 10 Zeilen Dialog. Deswegen findet man auch gar keinen Zugang zu denen und gar keine Verbindung, wenn denen irgendetwas passiert. Auch natürlich dadurch, dass du dann immer wieder in den Sandbox-Modus gehst und dann draußen rumläufst und dann stell mal 10, 12 Stunden, seitdem du die letzte Mal getroffen hast, wenn eben was dann passiert, macht das auch nicht besser. Theoretisch gibt es noch Nebenmissionen. Ich habe 2 Nebenmissionen in dem Spiel starten können, die du von irgendwelchen Leuten gestartet bekommst. Einmal soll ich auf ein Dach klettern und von da aus die Zombie-Horde fotografieren. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Nachdem der Timer fast abgelaufen war, dann doch mal einen Erfolg hatte, hat man mir dann per Stimme gesagt, dass ich woanders hinlaufen sollte. Ist die Zeit abgelaufen, Nebenmission gescheitert und ich habe erst 30 Stunden später im Spiel eine andere Nebenmission gefunden, die leider auch verbuggt war, weswegen ich den Wein aus dem Weingut nicht an den Mann zurückbringen konnte, weil der von Zombies gefressen wurde, ich aber nur irgendwie Zombie-Symbole gesehen habe, nicht allerdings die Gegner. Ansonsten war das Spiel eigentlich relativ bugfrei, gerade für die freie Erkundung, die das normalerweise mit sich bringt. Da ist ja immer sehr viel Unfug möglich. Wer Bock drauf hat, einfach eine Sandbox zu genießen in einem kontemporären Setting und in einem ziemlich schwarzhumorigen Kriegsreporter dann eben Zombies abzumetzeln, von denen ich übrigens um die 57.000 in dieser Stadt getötet habe, um das mal in den Kontext zu setzen. Da würde ich noch Dead Rising 4 empfehlen, aber ich würde sagen, wenn man auf die Story steht oder sich das selbst erarbeiten möchte, kann man da auch locker dran vorbeigehen.
Marcel, du hast uns auch ein Medium mitgebracht.
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, hanebüchene Story als Steigbügelhalter zu nehmen, aber ein bisschen schon. Ich habe die Acolyte mitgebracht.
Ein Star Wars Medium.
Genau, für alle, die es nicht wissen, das ist die neueste Star Wars Serie, die gerade auf Disney Plus gestreamt worden ist und die ist auch schon zu Ende. Was Leute vielleicht nicht wissen, ich bin seit den 43 Jahren, die ich hier bin, 37 davon bin ich glühender Star Wars Fan und Thomas, wir hatten es am Telefon schon ein paar Mal besprochen, ich bin ja ein bisschen mit dem Ding durch und konsumiere viele Sachen davon gar nicht zu Ende. Die Acolyte hat mir zu Beginn aber dann tatsächlich gut gefallen. Und zwar, was hat mir daran gefallen? Dass es mal neue Ufer in Star Wars waren, also ich nicht irgendwann irgendwie einen neuen Jedi mir aus dem Hut zaubere, der doch die Order 66 überlebt hat oder wieder irgendwo in Rebellen oder in bekannten Gefilden rumwühle, sondern irgendwie 100 Jahre davor, war knapp 100 Jahre davor, so in den Zeiten der High Republic und dass die Struktur angefangen hat wie ein Krimi. Also jemand bringt irgendwie Jedis um und warum eigentlich und den die Person, die wollen wir irgendwie fassen. Die ersten paar Folgen davon habe ich sehr, sehr gerne geguckt. Ich will nicht zu viel spoilern oder verraten, was da jetzt irgendwie drin ist für die Leute, die es noch gucken möchten. Hinten raus baut die Serie aber sehr, sehr, sehr stark ab. Also man kommt irgendwann an den Punkt, an dem man sagt, die Dialoge, die sind einfach schlecht geschrieben. Also mir ist insbesondere eine Figur präsent, die die starke Motivation hat, nach Hause zu wollen und deren quasi einziger Dialog in einer ganzen Folge daraus besteht zu sagen, ich will nach Hause. Also es ist so auf einem Niveau mit I don't like sand. Und die Verhaltensweisen passen auch dann zu dem Charakter in dem Film, also zu Anakin in Episode 2.
Du möchtest sagen, es ist on brand.
Es ist komplett on brand mit den schlechtesten Teilen von Star Wars teilweise. So. Und aber mal, dass Star Wars nicht gut ist, wissen wir ja alle, ne? Das ist ja die größte Fandiskussion. Wie gut könnte Star Wars sein, wenn Star Wars wirklich gut wäre? Aber hier baut es nach hinten eben komplett ab. Die Plotstruktur wird immer holpriger und es rumpelt sich so einem Ende entgegen. Und dann, das war für mich dann so ein Nagel in den Sargdeckel, kommen dann am Ende natürlich noch Cameos, die wieder alles mit allem verknüpfen, sodass man doch wieder in der gesamten Suppe drin sitzt. Und ich hab's nicht, also ich hab's ja komplett zu Ende geguckt. Das tue ich mittlerweile nicht mehr mit Serien, wenn ich sie nicht mag. Ahsoka zum Beispiel habe ich nicht zu Ende geguckt. Das heißt, es hat mir schon was gegeben. Also es war mal ein neues Szenario. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Lichtschwertkämpfe teilweise da drin. Es gibt teilweise gute Schauspieler, teilweise sind die nicht so gut. Es wirkt aber alles ein bisschen so, als hätte man angefangen zu drehen, indem man ein Abstract von einer guten Idee hat. Also es ist alles, ne, ich habe mir die Idee aufgeschrieben, gesagt, das und das will ich machen. Und das ist auf dem Papier. Die Ideen, die diese Serie hat, sind teilweise wirklich, wirklich gut. Und dann hat man 20 Millionen pro Folge draufgeworfen und irgendwie einfach angefangen zu drehen. Und da wäre so, so viel mehr gegangen. Und das ärgert mich ein bisschen. Also um zusammenzufassen, ich habe mich nicht geärgert, das geguckt zu haben. Es ist lange nicht so schlecht, wie das Internet einem glauben lassen mag. Es ist aber auch nicht wirklich gut. Und das jetzt geschrieben wurde, dass es keine zweite Staffel gibt und es abgesetzt wird, das habe ich halt mit einem Schulterzucken dann einfach hingenommen, obwohl es natürlich ein offenes Ende und so weiter gibt. Das war mir dann relativ egal. Das ist insofern schade, weil es wäre wirklich viel, viel mehr mit dem Stoff gegangen.
Ja, ich habe ja irgendwann aufgehört, öffentlich über Star Wars zu reden, weil das wirklich schwierig geworden ist, ein optimistischer, wohlwollender Star Wars-Fan in der heutigen Internetkultur zu sein. Aber du und ich, wir wissen ja beide, wo wir da entsprechend herkommen. Ich habe das noch vor zu gucken. Ich muss zugeben, die Info, dass es nicht mal fortgesetzt wird, ist ein gewisser Dämpfer, das jetzt mal demnächst irgendwann in Angriff nehmen.
Ja, wobei man auch sagen muss, ich glaube, wenn ich kreativ schaffender wäre, wäre Star Wars auch das Franchise, von dem ich sagen würde, nein, dafür arbeite ich nicht. Hätte ich zu viel Angst vor genau den Internet-Rückmeldungen, die kommen werden, egal was ich tue.
Ja, ist richtig. Du kannst es, glaube ich, einfach nur noch falsch machen heutzutage. Ja. hanebüchene Story. Es ist ein guter Bogen. Ich eröffne mal mit einer steilen These, die ich nicht bereit bin zu diskutieren. Twister ist ja schon ein perfekter Film.
Ich weiter.
Du bist nicht bereit, es zu diskutieren.
Ich mag Twister tatsächlich gern. Natürlich hat Twister seine Schwächen und die ganzen, das ist ein Plothole-Logik-Hansel da draußen im Internet. Ja, I know. Mir egal. Ich finde, Twister ist tatsächlich ein schöner, konsequenter, in sich geschlossener Film. Und er ist ein Produkt aus einer Zeit, die für mich distinkt vor September 11 ist, nämlich die Zeit, in der wir Katastrophenfilme gemacht haben, die trotzdem in ihrem Grundton irgendwie fröhlich sein konnten. Weil Tornados sind schlimm und so. Aber wenn man laute Musik aus den Boxen rührend mit seinem Konvoi schiefer Autos auf den Tornado zufährt, dann ist das plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Dann ist das ein cooler Abenteuerfilm. Und das ist eine Art von Film, wie wir die eigentlich nicht mehr machen. Weshalb ich eine gewisse Sorge hatte, als mir der erste Teaser für Twisters unterkam. Doppelt, weil ich irgendwie 2 Wochen vorher mit einer Freundin Twister nochmal geguckt habe und mir gedacht habe, mal gucken. Ich war jetzt aber im Kino drin und ich bin mal wieder froh, dass ich im Kino drin war, weil Twisters, die irgendwas in 20 Jahre später, 30 Jahre spätere Fortsetzung zu Twister, ist ein okayer Film. Es ist jetzt kein Meisterwerk, das man unbedingt gesehen haben muss, aber es ist ein konsequent gedrehter Film mit einer netten, in sich geschlossenen Handlung, der von vorne bis hinten unterhaltsam ist und der einfach, sagen wir mal, genau das erfüllt, was ich gerade gesagt habe, nämlich es ist quasi so ein Abenteuerfilm mit Wirbelstürmen. Wenn ich sage in sich geschlossen, dann im Prinzip sogar in Abgrenzung zum ersten Teil, weil ja, es gibt hier und da kleinste Verneigungen. Es gibt ein Element in dem Film, wo ich den halben Film da gesessen habe und mir gedacht habe, ja, ich weiß, worauf ihr hinaus wollt, das wird die Verbindung zum ersten Teil. Nö. Und insofern, es ist schon irgendwie natürlich thematisch verwandt und so, aber es ist dennoch ein, wie gesagt, völlig in sich geschlossener Film. Es war lohnend, den im Kino zu schauen, weil Wirbelstürme bringen sowohl auf einer akustischen als auch auf einer optischen Ebene einfach eine Menge Krawall mit. Und das in einem der kleinsten Kinos in Kerkrade, so eine Art besseres Wohnzimmer, aber trotzdem mit der professionellen Surround-Anlage, also Dolby Atmos und so weiter, war cool, kann man auf jeden Fall machen. Er ist aber auch insofern spaßig, als dass die Schauspieler weitgehend eher unbekannt, aber durch die Bank weg eigentlich gut sind. Es ist ein bisschen auffällig, dass Tornadojäger heute gefühlt 10 Jahre jünger sind als Tornadojäger in den 90ern, aber das ist, ich glaube, das ist im Film mittlerweile einfach ein wenig mehr so, aber das tut dem Film keinen Abbruch, weil der Film sich eine Story gebaut hatte, die begründet, warum die Leute eher jung sind. Und das hat für mich durchaus gut funktioniert. Ich mag, dass der Film in verschiedenerlei Hinsicht die potenzielle Romanze zwischen dem Protagonisten und der Protagonistin nicht in den Vordergrund stellt. Die ist schon irgendwo da, die ist ja auch irgendwie so ein bisschen genre-immanent, aber ich finde, auch der Regisseur hat im Nachhinein gesagt, es war ihm wichtig, dass quasi der Erfolg der weiblichen Hauptfigur nicht darin besteht, den Kuss des Mannes zu erlangen, sondern was Cooles mit Tornados zu machen. Darum geht's in dem Film und das steht im Fokus und das hat mir gut gefallen. Er ist mir in ein paar Teilen ein bisschen sehr Murica gewesen. Also ich finde, auch der erste Teil hat ja durchaus die und dann fahren wir auf die Farm und essen alle miteinander fettiges Kotelett mit irgendwie Kartoffelpüree. Das ist schon sehr idealisiertes amerikanisches Kleinstadtleben. Twisters hat eine Rodeo-Szene, wo ich fürchte ich nicht, keine Ahnung, wie heißen die Leute aus Oklahoma? Auf jeden Fall, das ist nicht meine Welt. Ich finde, Tiere in einer Arena quälen ist nicht cool, auch wenn danach ein Tornado kommt. Aber abgesehen davon, ja, Twisters kann man gucken, ist ein spaßiger Film. Der Regisseur, ganz spannend, also Lee Isaac Chung ist einer, der vor allen Dingen aus der Disney-Star-Wars-Serien-Ecke bis jetzt irgendwie kommt, soweit ich das beurteilen kann, was ich irgendwie ganz, aha, ganz spaßig, ja, der hat Mandalorian und, lass mich nicht lügen, die kommende, wie heißt die, Skeleton Crew, also der hat bei Mandalorian eine Folge gedreht und ist jetzt irgendwie bei der Skeleton Crew-Serie irgendwie dran beteiligt. Der Drehbuchschreiber ist unter anderem derjenige, der The Revenant geschrieben hat, das auch irgendwie, finde ich, ganz cool, so schreiben wir mal Oscar-prämiertes, irgendwas sonst die Dinge und dann was mit Wirbelstürmen. Und die Story-Idee ist von John Kosinski, dem Kerl, der unter anderem Tron Legacy und so gedreht hat. Also es ist irgendwie eine ganz wilde Mischung aus Leuten. Der alte war ja eine Michael Crichton-inspirierte und ein Jan de Bond verfilmte Sache, also alles ein bisschen mehr High-Profile. Aber wie gesagt, also ich drehe mich im Kreis, Twist, das kann man durchaus gut gucken. Und das meine ich gar nicht abwerten, es ist ein in sich geschlossener Film, was so schön ist in einer Zeit, wo man quasi ja nur noch Groß-Franchise-Filme und Verfilmungen gucken kann und insofern, ja, kann man machen.
Gut.
Und damit kommen wir zum Thema. Und wir haben uns im Vorfeld ja ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wir in dieses Thema überhaupt hineinfinden. Und wir waren uns, glaube ich, alle drei einig, dass wahrscheinlich der gar nicht mal schlechteste Punkt, um in das Thema einzusteigen, der ist mit der Rollenspielrunde, über die du, Marcel, und ich uns beide schon mal kennengelernt haben.
Ja, das war vor 23 Jahren, 24, 2001.
Ja.
Wir müssen, na, schon länger. Also wir müssen, also ich musste ja schon Auto fahren können.
Korrekt.
Sonst hätten wir nicht zusammen spielen können in der Eifel.
So. Das ist korrekt. Ich hatte definitiv noch keinen Führerschein.
Nee, du musstest mit Olli fahren, wenn wir bei mir gespielt haben oder bei Stefano.
Ja, oder mit Matthias. Viele Magus, Spoiler, Magus-bezogene Autofahrten, die mich sehr auf Nightwish gedrillt haben, weil Matthias dieses eine Nightwish-Tape im Kassettendeck hatte. Alter, sind wir alt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, lass uns mal über Magus reden.
Ja, lass uns mal über Magus reden. Magus war damals für mich die erste Rollenspielrunde, in der ich gedacht habe, wow, das kann man also alles im Rollenspiel tun. Also davor ist, ich habe wie vermutlich in den 90ern fast alle, die damals angefangen haben zu spielen, mit DSA angefangen. Ich glaube, du warst eine Ausnahme, oder Thomas? Hast du nicht?
Nee, ich habe
auch nicht. Okay, ich dachte, du hättest etwas damals sehr, sehr Kurioses getan, heute Normales, nämlich mit AD&D angefangen. Aber gut.
Nee, ich hab tatsächlich AD&D gespielt, aber das war deutlich fortgeschrittener. Das war tatsächlich ganz kurz, bevor wir uns dann über die Magus-Runde kennengelernt haben, mit der damals noch anderen Runde, die ich hier
Genau, aber die erste, ich sag mal, das erste Mal Rollenspiel überhaupt, das klammer ich mal aus, so, ich sag mal, besonders bahnbrechend ist mir die DSA-Runde, die ich vorher als Spieler hatte, auch nicht in Erinnerung. Aber die Magus-Runde war durchaus anders. Zum einen durch das System, ich glaube, da habt ihr eine ganze Folge zugemacht, oder? Mhm. Genau, zum einen durch das System und was es alles möglich war, aber auch eben die Runde. Ja, plötzlich hat man gemeinsam tatsächlich nicht irgendwie irgendwelche Kaufabenteuer nachgeklickt, das ja sich fast anfühlte wie das Computerspiel hier Sternenschweif und wie sie hießen. Sondern hat zusammen gespielt, zusammen Szenarien aufgebaut, zusammen irgendwie Grenzen ausgelotet. Und es wurde ja auch sehr schnell dann auch mehr als eine Rollenspielrunde. Also haben wir ja dann auch im Rahmen der Dorp zusammengefahren, ne? Dann hat man zusammen Redesigns gemacht, dann hat man sich irgendwie immer tiefer mit immer mehr Systemen beschäftigt und irgendwie teilweise irgendwie Wettstreite gemacht, wer wie viele Sachen von der Spiel mit nach Hause bringt und war dann so, das war so für mich damals so richtig, richtig das in das Hobby reingezogen werden. Wie war die Runde denn für dich, nachdem du ja im Vergleich zu mir schon alter Hase warst, mit Earthdawn, Webseite und AD&D-Erfahrung?
Das ist ein interessanter Zuschnitt der Vita. Ich würde trotzdem völlig unterschreiben, was du gesagt hast. Was für mich noch ein ganz starker Aspekt war, ich meine das nicht wertend, wenn ich jetzt sage, ich hatte vorher halt eine andere Rollenspielrunde. Das ist eigentlich erstaunlich genug hier auf den paar Eifeldörfern, dass wir genug Leute hatten, um zwei parallel existierende Rollenspielkulturen zu haben. Und nichts gegen die Leute, aber das war einfach nicht so richtig mein Spielstil. Und es war eigentlich maximaler Zufall, dass ich bei dieser Magus-Runde zugegen war, weil ich den eben schon erwähnten Olli eigentlich nur irgendwie tags vorher beim Hundespaziergang getroffen hatte. Und er meinte, ey, komm doch morgen vorbei, wir haben da so eine neue Runde, die ist cool. Da bin ich dann irgendwie hingegangen. Dass ich da hingegangen bin, ist waghalsig genug, weil ich ja eigentlich ein ganz grässlich introvertierter Mensch bin, der so spontane Einladungen ja normalerweise immer dankend mit so einem Ja, mal gucken ablehnt. Aber dann bin ich da hingekommen und ja, ich war instant, wie sagt man heutzutage, hooked, als wir da diese erste Sitzung gespielt haben. Ich glaube, für euch war das die zweite oder dritte. Ich bin ja dann quasi nach eingestiegen. Keine Session Zero, keine Session One, sondern quasi...
Session Zero gab es damals noch nicht, aber da kommen wir dann vielleicht später nochmal hin.
Mit Sicherheit. Und mir ging es aber durchaus ähnlich. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann im Laufe dieser ersten Sitzung mit Matthias ins Gespräch gekommen war und wir dann feststellten, dass wir beide den ganzen Lovecraft-Kram gelesen haben. Das war für mich auch noch so ein totaler Aha-Moment, weil das erste Mal war, dass ich in freier Wildbahn jemanden getroffen habe, der das auch getan hat. Und ich habe euch ja beide, Matthias und ich, da kennengelernt, den eben schon erwähnten Fano, das war ein Klassenkamerad von mir, und Olli wohnt halt ein paar Häuser weiter hier oder wohnt ein paar Häuser weiter von mir hier. Und insofern war das für mich auch ein ganz starker Einschnitt. Und gar nicht so lange später bin ich aus der anderen Rollenspielrunde dann ja auch komplett raus und viel mehr mit euch da eingestiegen, weil das vielmehr meine Erfahrung war.
Ja.
Gorb, hast du eine Außenwahrnehmung auf diese Runde in irgendeiner Form?
Dafür, dass du so introvertiert warst, hattet ihr zumindest ein großes Sendungsbewusstsein ins Internet von eurer Runde. Ich konnte ja quasi durch die Zitate, die ihr ja sehr fleißig gesammelt habt, miterleben, das sozusagen aus zweiter Hand. Also das ist ja wahrscheinlich das langsamste Let's Play, das man sich überhaupt vorstellen kann, in dem es halt weder eine Video- noch eine Audiospur gibt, sondern ihr nehmt einfach ein paar Highlights, schreibt die auf und dann hast du auch noch ein Tagebuch geschrieben.
Das war
Runde. Das warst du, okay.
Oh, ja.
Die Magus-Chroniken, da, ja, das habe ich alles damals gelesen.
Also für die Jüngeren, wir hatten eine Webseite. Diese Rollenspielrunde hatte eine Webseite, in der die Charaktere vorgestellt wurden, in der wir irgendwelche Kurzgeschichten dazu geschrieben haben. Und der Thomas fleißig die ganzen Zitate mitgeschrieben hat und ich irgendwie die ganzen Und ich versucht habe, ein Tagebuch zu führen. Das habe ich aber irgendwann aufgegeben.
Ja, stimmt. Also Internetsendungsbewusstsein ist ja was anderes als echtes Sendungsbewusstseinscore.
Das sind völlig unterschiedliche Dinge.
Das ist, ja, aber, okay. Das ist aber trotzdem noch ein wichtiger Faktor, weil du hast ja schon gesagt, also die DORP war grundsätzlich älter als diese Konstellation. Mhm. Die DORP habe ich 99 ins Netz geladen.
Das stimmt.
Aber die war bis dahin immer so ein Ein-Mann-Projekt von mir. Und auch von meiner damaligen Rollenspielrunde, die wussten, dass es die Seite gibt und das war auch irgendwie so nett, aber ich habe da quasi nie Unterstützung erfahren. Wohingegen wir mit der Magus-Runde ja im Endeffekt eine Dynamik entwickelt haben, die nicht nur dazu geführt hat, dass wir die DORP viel aktiver betrieben haben. Auch im Sinne von, du kommst nach der Schule noch bei mir vorbei und wir fahren irgendwie Updates auf der Webseite aktiver gemeinsam betrieben haben. Sondern wir haben auch noch diese zweite Webseite, wod-magus.de war das, glaube ich, damals ins Netz gestellt. Einfach nur, um diese Runde zu
feiern.
Proklamieren, genau, ja.
Um diese Runde zu feiern, mit der wir so viel Spaß hatten. Das erste Mal in so einen wirklich ganz, ganz stark erzählerischen Aspekt reingegangen sind, wie sich die damaligen Systemmenschen von WoD das wahrscheinlich auch vorgestellt haben. Ob sie ein System geschrieben haben, das dem auch hilft, das steht auf einem anderen Blatt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich das so vorgestellt, also dass die Idee auf jeden Fall kompatibel ist. Der Bill Bridges, der ja auch an Magus mit dran hing, ist ja ein Kollege vom Scorp und mir, und mit dem habe ich da tatsächlich irgendwann mal, den habe ich irgendwann mal angefangirlt, bis es mir peinlich wurde, weil, Alter, du hast Magus mitgemacht. Ja, aber auf jeden Fall, nee, also das war für mich auf jeden Fall auch ein starker Türöffner und hat natürlich auch eine Gesamtdynamik gehabt, die bis heute trägt, weil über diese Konstellation habe ich ja dann auch den Tom und den Markus und so weiter kennengelernt. Ihr wart ja alle auf dem anderen Gymnasium. Und ihr habt ja, glaube ich, auch alle den Scorp vor mir mal live getroffen, wenn Scorp und...
Ja, ich glaube, ich war sogar der Erste, oder? Auf irgendeinem Exerzitien in Aachen, wo ich
mit dem Matthias zusammen.
Ja, genau.
Da bin ich mal nach Aachen gekommen.
Ganz genau.
Als ihr da mit der Schule wart und da haben wir uns getroffen.
Genau.
Thomas habe ich ja mit als letztes aus der ganzen Gebagage getroffen, ne? Beim Grofer Fo-Treffen dann in Köln.
Oh.
Ja. Das ist das Ding, wo wir am Ende in dieser Schwulenbar gelandet sind, richtig?
Ja.
Ja.
Das,
genau, aber insofern...
Ja. Das hatte ich völlig verdrängt, aber nur, weil ich an dem Abend meinen Autoschlüssel verloren hatte und wir den am nächsten Tag gesucht und nicht gefunden haben.
Hm. Ich habe so viel über dein Auto zu sagen, aber das führt uns, glaube ich, zu weit.
Naja, es ist ja auch ein Item im DORP-Rollenspiel für die Leute, die sich da schlau machen wollen.
Ja, das ist richtig. Das ist ein guter Impuls, sich das mal näher anzuschauen. Genau, aber das war so die Magus-Runde. Mhm. Wie gesagt, die hat unglaublich viele kreative Impulse ausgelöst. Die hat für mich aber vor allen Dingen auch den Effekt gehabt, gewissermaßen mit zu kommunizieren, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber das ist okay ist, diese kreativen Impulse zu haben und denen nachzugehen. Ja. Das ist eine Form von gegenseitigem Anfeuern, das ich vorher so in meinem Leben nicht hatte.
Was es halt auch gegeben hat, das war so, das war jetzt noch so, ich sag mal, eine hybride Mischung zwischen Internet-Community und unsere echte Spielrunde und unsere echte Freunde, mit denen wir rumgehangen sind. Bei mir hat das halt auch gegeben, und ich glaube, die ja auch, Thomas, zumindest teilweise, auch da noch größer in diese Internetforen, du warst viel im Cthulhu-Forum aktiv, ich viel im Grofafo, darüber sich dann irgendwie weiter vernetzt mit anderen Leuten, die andere Dinge machen und anfangen wirklich, ja, nicht nur zu spielen, ohne Wertung, sondern dann auch tatsächlich sich mit anderen Leuten zu vernetzen und zu tun und zu machen und eigene Spiele anzufangen zu schreiben oder seine Kampagne niederzuschreiben und zum Download anzubieten und. Also in das echte Tun dabei zu kommen. Über das Spiel hinaus.
Mhm.
Und für euch hat das ja sehr deutlich weitergeführt als für mich, diesen Gedanken zu Ende zu führen.
Ja gut, wir arbeiten jetzt in der Branche und du verdienst echtes Geld. Das ist...
Dafür verdienst du mehr als wir beide zusammen. Von daher weiß ich nicht.
I can neither confirm nor deny. Oh gut.
Aber du hast im Kern auf jeden Fall recht. Es war in einer Art und Weise wegweisend, die mir auch damals nicht klar war. Natürlich war es irgendwie cool, irgendwas so 30 Exemplare vom DORP-Rollenspiel zu drucken, mit jedem Buch nur ein paar Euro Verlust zu machen und irgendwie überhaupt die Idee, dass man selber ein Buch drucken kann, selbst mit einer Auflage von irgendwas um die 30, war ja völlig abgefahren.
Da bin ich ja zu einem Drucker gefahren, nach der Uni.
Mhm.
Musst in so eine Druckerei reingehen und mit dem sagen, wir wollen Spielkarten drucken. Da hab ich angeguckt, wie ein kaputtes Auto. Also da muss ich aber die teure Maschine aufziehen. Da hab ich gesagt, ja, dann müssen sie das wohl, was kostet das denn? Und dann brace yourself, weil Student.
Doch, wer noch eine von den alten Hardcover-Auflagen hat, die ist auf jeden Fall eine bemerkenswerte Rarität. Und wer sich jemals gefragt hat, warum die oben und unten diese weißen Rallye-Streifen hat, ja, wir wussten, was wir tun. Total. Waren quasi Profis.
Der Scorp hat ja, glaube ich, die wertvollste Edition von allen. Er hat das Hardcover unsigniert. Das gibt's, glaube ich, nur einmal.
Ja. Ich lasse mir doch nicht von Leuten in meine Bücher schreiben.
Aber das war, denke ich, so die Magus-Rundenzeit, es sei denn, du oder Scorpio, ihr habt da noch was zu beizutragen. Weil ansonsten kommen wir nämlich jetzt auch zu dem Punkt, wo sich all unsere Pfade gekreuzt haben, als nämlich du nach Aachen gegangen bist, um zu studieren, weil du es wolltest, ich nach Aachen gegangen bin, um zu studieren, weil mich keine andere Uni haben wollte und Scorp, du nach Aachen gegangen bist, ich weiß gar nicht genau, warum du nach Aachen gegangen bist.
War am nächsten dran.
Ja. Und das führte dann dazu, dass wir plötzlich alle in derselben Stadt wohnen und das hat natürlich dann zu einer nächsten Phase geführt.
Mhm. Elite-Runde Aachen.
Wo kam der Name eigentlich her?
Ja, wir sind schon ziemlich gut, also deswegen.
Ich bilde mir ein, dass der, ich weiß nicht, ob der schon bei der FBI-Runde entstanden ist oder erst bei der Unknown Armies-Runde, die wir gespielt haben, weil wir halt so besonders gut waren. Ne?
Ja, das ist auf jeden Fall. Aber wir hatten ja auch auf dem Download, gab es doch diesen Elite-Runden-Aachen-Stempel geprüft.
Ja, ich meine, ihr habt das FBI-Ding auch schon gehabt.
Ja, das können wir darüber vielleicht nachvollziehen.
In der Zeit bin ich, also erstens mal, das hatte ich, glaube ich, eben schon im Vorgespräch gesagt, das ist, glaube ich, irgendwelche Lockdown-Phasen in finstersten Pandemiezeiten einmal ausgeklammert. Die letzte Runde, die ich hatte, die wirklich einfach wöchentlich sich getroffen und gespielt hat. Das ist für mich heute völlig unvorstellbar, das irgendwie auf die Kette zu kriegen. Insbesondere, weil ich, meistens hast ja du gelitten, Thomas. Ich glaube, du hast FBI gelitten und Vampire gelitten.
Du hast Unknown Armies gemacht?
Ich habe Unknown Armies gelitten und oh mein Gott, ist das ein Stress, als SL nur eine Woche zu haben, zu gucken, was man denn da machen kann und tut und muss. Und neben der unten, das war ganz furchtbar, das würde ich heute nervlich gar nicht mehr hinkriegen, obwohl ich heute, glaube ich, deutlich weniger vorbereitet als damals. Und was ich in der Runde cool fand, erstens, dass wir durch verschiedene Systeme gegangen sind. Ich glaube, ihr dann noch durch mehr als ich. Also ihr habt ja noch weiter gespielt, als ich mich dann schon Richtung Süddeutschland aufgemacht habe. Aber das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir so einen narrativen Bogen hatten für Kampagnen, die, also vorher war alles, was ich gespielt habe, wenn es nicht eine Kaufabenteuer war, wie Injala Toteps Schatten, das wir für dich ruiniert haben, dann waren es so Endlosrunden. Auch unsere Magus-Runde war eigentlich keine, die ein definiertes Ende hatte. Die hat immer weitergespielt und immer weitergelaufen, bis in irgendeiner Sackgasse war. Und das waren die ersten Runden mit einem narrativen Bogen, wo wir gesagt haben, so 6, 7, 8 Monate und dann ist das Ding um. Und darauf irgendwie bauen wir das auf. Also im Grunde genommen von der Endlos-Soap auf die moderne The Sopranos-Serienform gewechselt.
Gewissermaßen sogar mit Zwischenschritten, weil die FBI-Runde, die ich geleitet habe, habe ich ja damals tatsächlich bewusst auf eine damals kontemporäre Fernsehserien-Staffelstruktur gelegt. Mhm. Deshalb waren es ja auch irgendwie so 20 bis 22 Mini-Abenteuer quasi, Episoden halt. Mhm. Und ich würde sagen, das, was du zum Beispiel mit Unknown Armies gemacht hast, war schon sehr viel näher beispielsweise an den heutigen kürzeren Sachen dran. Das war ja insgesamt nicht so ausufernd und ich hatte auch das Gefühl, es war dichter, weil es weniger Monster der Woche zumindest war.
Ich hatte nur einmal Monster der Woche, weil mir nichts Besseres eingefallen ist und ansonsten das immer versucht, irgendwie auf den Plot draufzuschieben. Aber ja, das ist quasi, also für mich ist das so irgendwie, dass die Vorlage für meine Rollenspielrunde sind Serien, also von der Struktur her. Und ich glaube, damit fahre ich bis heute, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Mhm. Statt dass es früher irgendwie der Endlosroman war.
Mhm. Scorp, wie hast du das? Also wir waren ja zu dem Zeitpunkt quasi schon eingegroovt. Die mindestens Drakon-Besuchern bekannte Naomi ist ja auch mit nach Aachen gezogen, auch bei uns aus dem Eifeler Klüngel heraus. Der schon erwähnte Olli ist mit nach Aachen gezogen aus dem Klüngel heraus und in gewisser Weise warst du ja derjenige, der dann dazugestoßen ist.
Ja, ich war der Fremde. Als super introvertierter Typ war das auch nicht immer ganz leicht für mich, aber es war ja trotzdem nett. Sonst hätte ich euch ja nicht damit rumgehangen.
Nett.
Aber es war ja natürlich auch neue Rollenspiele richtig nochmal eine neue Erfahrung, weil ich habe ja auch nur mein Umfeld gehabt und die lokale Meta, wenn ich das so nennen möchte, hat ja anders funktioniert, wie Rollenspiel läuft, als zum Beispiel ihr das gemacht habt. Sonst hatte man ja nur, wenn man überhaupt mal auf Cons gegangen ist, überhaupt die Möglichkeit, mit anderen Leuten zu spielen und andere Spielrunden und andere Spielarten kennenzulernen. Und vielleicht ist eine Demo-Runde auf einer Con auch nicht wirklich maßgeblich dafür. Dann diese längeren Formen davon zu haben und auch mehr mit den Leuten direkt zu spielen, ja, das hat dann schon meinen rollenspielerischen Horizont schon merklich erweitert. Gerade da ihr auch einen sehr viel stärkeren Erzählonkel-Fokus habt, als wir das bei unserer Heimatrunden hatten.
Mhm. Ich glaube, die beiden Runden, die mir am stärksten hängen geblieben sind die FBI und die Unknown Armies Runde, weil du hast recht, ja, ich habe auch Vampire damals geleitet, aber das war, denke ich, nicht unbedingt eine meiner stärkeren Kampagnensachen. Du hast mit uns mal kurz versucht, Primetime Adventures zu spielen, ein Spiel, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Das hat, glaube ich, mit uns nicht funktioniert.
Nee, das hat mit der nächsten Runde zu tun, warum ich das mit euch versucht habe. Aber das kommen wir dann.
Ich verstehe. Du hast recht, wir haben danach in der Konstellation noch eine Earthbound-Kampagne gespielt, auch mit einem abgeschlossenen Ende, und wir haben eine Warhammer-Kampagne gespielt mit einem abgeschlossenen Ende. Letztere gibt es auch als Download bei uns auf der Seite immer noch als irgendwie Nachkriegskinder. Und ja, das war für mich auf jeden Fall auch eine recht prägende Zeit, weil du hast recht, das war, also ich spiele heute auch nicht mehr wöchentlich. Ich wüsste wirklich nicht, wie ich das machen sollte. Aber mehr noch als das bei dir ja dann der Fall war, ist das bei mir ja sogar hin zu einem Punkt noch gewachsen, dass ich mehrere Runden in der Woche hatte. Da bricht mir ja schon Schweiß aus, wenn ich drüber nachdenke heute. Aber das war dann irgendwie, montags spielen wir das und mittwochs spielen wir das und donnerstags spielen wir das. Etwas, was wir bei der Magus-Runde ja teilweise durchaus auch exzessiv gemacht haben, aber nicht so ritualisiert, wie ich das bei den Aachener Runden hatte, was halt wirklich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann Montag spielen wir Hunter und Donnerstag spielen wir Dragonlance und ich glaube Dienstag spielen wir DSA in der Eifel und so weiter halt. Das,
ja.
Das war schon, das auf eine Art und Weise intensiv, die glaube ich auch durchaus in dieser Intensität prägend war.
Ja, also ich glaube, das war insgesamt für mich damals, auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag gespielt habe, die intensivste Hobbyphase, wo ich auch auf viele Cons gefahren bin, wo ich auf jedes Grofafo-Treffen gefahren bin, das damals war. Kurzer Einschub, liebe Kinder, das Grofafo heißt seit 15 Jahren Tannelorn, damit ihr wisst, wovon wir reden. Mhm. So. Und also auf jedes Grofafo-Treffen gefahren bin. Wir waren mal auf einer Arcane Codex Con irgendwo zusammen. Also,
ja.
Das war irgendwie so die Highlife-Zeit, wo man sich ständig damit beschäftigt hat, wo man ewig in Internetforen diskutiert hat und irgendwie eigentlich fast jede freie Minute in irgendeiner Form dem Rollenspiel diente als einzige Hobbyausübung. So war das, also es war für mich die mit Abstand intensivste Zeit.
Bei mir durchaus ähnlich. Scorp, wie war das bei dir?
Ich glaube, die intensivste Zeit war tatsächlich der Anfang der Pandemie, wo ich ja bis zu 5-mal die Woche dann gespielt habe, über wirklich einen langen Zeitraum. Aber auch so zum Ende meines Studiums, als ich mal mit in die Arbeitswelt, / Arbeitslosigkeit, / Praktika gefahren bin, hatte ich ja auch oft genug 3 Rollenspielrunden pro Woche. Dienstags, Mittwochs und Donnerstags. Ich habe ja bei Leuten in Aachen geschlafen, da bin ich nicht immer so weit pendeln musste. Da bin ich dann bei denen auf dem Sofa gepennt und bin morgens wieder zur Uni gegangen und abends wieder zu denen zurück, um Rollenspiel zu spielen. Und abends wieder bei denen übernachtet und dann am nächsten Tag wieder zur Schule, zur Uni. Das war schon sehr intensiv, ja. Aber ich hatte ja auch wenig andere Verpflichtungen, außer der Feuerwehr oder so. Und Uni habe ich ja auf jeden Fall besucht. Deswegen kann ich sagen, ja, das war doch eine intensive Zeit.
Das ist sozusagen die Sturm- und Drang-Phase.
In den 20ern.
Ja.
Ich hatte im Vorfeld der Folge schon angedroht, dass ich das irgendwann ansprechen würde. Es war, Marcel, für dich, glaube ich, auch auf anderer Ebene eine sehr sturm- und drangige Phase, weil ich habe das nie als in irgendeiner Form toxisch oder destruktiv empfunden. Aber ich habe, glaube ich, nie mit jemandem am Spieltisch gesessen, der im Zweifelsfall so sehr kräftig gegen die Maschine treten kann, um zu gucken, ob sie dann hustet, wie du das teilweise getan hast. Also
ich...
Wenn dein Spieler Geisel eines Bombenterroristen ist und der Bombenterrorist zögert und der Spielercharakter dem Terroristen sagt, also ich würde die Bombe jetzt zünden, dann bringt dich das als Spielleiter schon durchaus ins Schwitzen. Und das war eine lehrreiche, aber harte Lektion. Und du hast die Cthulhu-Runde jetzt nur angerissen. Aber ich meine, die Tatsache, dass du systematisch über Monate einem anderen Mitspieler gefälschte Handouts über den Spielleiter, in Klammern mich, hast zukommen lassen, um bewusst diesen Spieler in den Wahnsinn zu treiben. Chapeau. Das habe ich danach nie wieder mit einer solchen Intensität erlebt.
Und jetzt musst du mir erklären, wie du das nicht als toxisch empfindest nach dieser Beschreibung. Also ich glaube, im Rückspiegel ist das schon nicht nett gewesen. Was, also für mich war das eine Mischung aus zwei Dingen. Zum einen irgendwo, also nehmen wir mal die Geiselszene, weil die tritt fundamentaler gegen das Spiel. Mhm. Zum einen, um mal zu erklären, jetzt 20 Jahre später, was so halbwegs durch meinen Kopf ging damals. Das eine ist, dass mir, also ich war mit dem Charakter nicht wirklich zufrieden, den ich gespielt hatte. Mhm. Der hat mir nicht gefallen. Und gleichzeitig war ich damals auch durch diverse Grofafo-Runden und da eben mit entsprechend kürzeren Dingen so auf so dem, was sind eigentlich die Grenzen von diesen Rollenspielszenarien, was kann man tun und nicht tun. Und gleichzeitig hatte ich damals nie eine sehr starke Bindung an meine Charaktere. Also mir war also egal, wenn ich sagen würde, um im Auszuprobieren und Experimentiermodus meinen eigenen Charakter im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft zu jagen, habe ich das einfach gemacht.
Aber es war ja nicht nur dein Charakter.
Doch, ihr seid alle davon gekommen.
Ja.
Mussten wir nicht sowas wie Schicksalspunkte verbrennen oder so?
Ach, keine Ahnung, vielleicht irgendwie sowas. Aber ja, ihr seid alle davon gekommen, außer Marcel, der...
Ihr wart alle woan? Ich bin als Geisel genommen worden und ihr wart alle unten irgendwie in so einem Schlauchboot. Also es war schon so eine Situation, wo es Thomas möglich war, dass eure Charaktere alle weg waren.
Nachzulesen im Kampagnentagebuch, das man, glaube ich, auch mal runterladen kann. Also dem Spielleiter-Kampagnentagebuch, das ich damals geschrieben habe.
Und was aber auch interessant ist, was ich danach gemacht habe, ist, danach habe ich einen Charakter gespielt, dem mal so Spielende haben ja eine Komfortzone, so was sie irgendwie spielen und was sie spielen. Und der Charakter, den ich danach gemacht hatte und mit dem ich einen großen Spaß hatte, war der Charakter, der zu dem Zeitpunkt am weitesten außerhalb meiner Komfortzone war. Also wo ich das erste Mal dann auch mit so Charakterkonfiguration gespielt habe, so das ist jetzt mal nicht das, was mir liegt, wie weit komme ich denn damit? Mhm. Und das Charakterkonzept war übrigens, dass das einfach nur ein total netter amerikanischer Durchschnittsdad war. Betonung auf unfassbar nett. Das waren meine Charaktere bis dahin nicht zwingend, wie durch Thomas vernommen. Aber das habe ich danach auch lange nicht mehr gemacht, eine Runde so gesprengt, sondern erst 2020 wieder, während der Pandemie. Ja, das war aber auch eine komische Runde. Also das war ein Spielleiter, der sich seine Sandbox aufgebaut hat, wie das Abenteuer funktioniert und in dem die Spieler nichts machen durften, das nicht vorgesehen war. Das ist total weird. Also es ist nicht, dass er eine Sandbox aufgebaut hat und dann kommen die SpielerInnen da rein und dann machen die ihre Dinge und dann reagiert die Sandbox, sondern da war diese Sandbox und der Sandbox war dieser Plot und wenn du nicht genau machst, was quasi in seiner Notiz auf der Seite 325 steht, dann passiert's halt nicht. Ja, wenn du nicht um 12 Uhr mittags und genau der Kirchturmglocke warst, dann kriegst du halt den Hinweis auf irgendwie die Entführung nicht. Er und eine andere Spielerin der Gruppe hatten sich schon damit gebrüstet, dass schon drei andere Gruppen dieses Abenteuer, Zitat, verloren haben. Ja, das haben wir dann, das habe ich mir dann 2-3 Abende gegeben. Ich weiß noch, ich spielte einen Halborg. Es war D&D 3.5 2020, weil D&D 4 und 5 Mist sind. Das müsst ihr wissen. Man muss dann unbedingt D&D 3.5, das war die letzte wahre Edition, spielen. Also es wimmelte vor Red Flags. Dann habe ich meinen Halborg, boah, ich glaube, der war Krieger oder Barbar oder sowas, jedenfalls irgendwie Straßenkämpfer. Ich komme also in die Stadt und der Spielleiter fragt mich, was machst du? Ich sage, ja, ich bin ja Straßenkämpfer und so weiter. Gibt es an den Docks irgendwie so einen Straßenkampfring, wo ich hingehen kann, wo ich mir vielleicht ein paar Leute kennenlerne, so eine Sparingsrunde machen kann und mir vielleicht ein bisschen Geld nebenher verdiene, während wir erwarten, dass unsere Karawane zieht? Und die Antwort vom Spielleiter werde ich nie vergessen, die war, nein, was machst du? Ja gut, da gehe ich halt in die Kneipe und sauf. Bin ich in die Kneipe gegangen und so war das 2 Spielabende lang für alle Beteiligten. Mit allen Charakteren hat er das gemacht. Und dann kam ich an den Punkt, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich nicht weiterspielen. Und wenn ich nicht weiterspielen will, muss ich mit meinem Charakter nicht unbedingt sinnvolle Dinge tun. Dann habe ich unsinnvolle Dinge getan, die Stadtwache angegriffen und totgeschlagen. Weil das in seiner Welt, also so wie er geleitet hat, genau die Konsequenz von den Handlungen war. Und dann nach Rammer dann irgendwie, dann haben wir eine Auslese von dieser Runde gemacht. Und ich habe gesagt, hör mal, mein Spielstil ist komplett inkompatibel. Ich glaube, ich spiele besser nicht mehr mit. Also das
ist ja konsequent.
Ja, das war die endgültige Konsequenz davon. Also das Vokabular dann auch zu haben. Aber da bin ich quasi nochmal schwer rückfällig geworden. Aber ansonsten mache ich das so destruktiv heute nicht mehr, sondern rege lieber außerhalb, wenn ich ein Problem habe, das eigentlich außerhalb liegt.
Das ist eigentlich eine zu schöne Überleitung, auch wenn du die PTA-Geschichte schon angekündigt hast. Aber um vielleicht ganz kurz über die Spielemesse vor 1000 Jahren zu reden, weil wir haben über Convention-Sitzungen geredet, wir haben über Red Flags geredet, wir haben über Bedürfniskommunikation geredet. Alles Dinge, die in irgendeiner Form mit der vielleicht schrecklichsten Rollenspielerfahrung zu tun haben, auf die ich zurückgreifen kann.
Oh ja.
Spielemesse, wann war denn das gewesen sein? 2004, 2005, irgendwie sowas?
Ja, darum 2004, 2005, als wir irgendwie einem... Du, der Dorpsche Matthias und ich, also das Triumvirat, Trademark, irgend so einem Rattenfänger von Spielleiter auf dem Innenhof der Messe in Essen aufgesessen sind.
Und genau, ob wir nicht eine Werwolfrunde mit ihm spielen wollten.
Genau, und das Ding war, wir waren nicht die Werwölfe, Thomas.
Ja, das ist richtig.
Aber er hat uns schon direkt verraten, wer die Gegner sind. Das ist ja eine Werwolf-Runde.
Das ist auch richtig.
Und dann hat, was war es, irgend so ein Grimmsches Märchending, ne?
Irgendwie schon, aber es war super wichtig, dass es in den 80er Jahren spielt. Da hat er massiv drauf rumgeritten.
Und dass es heiß war.
Ja.
Es war heiß und es spielte in den 80ern. Das war beides wichtig.
Also nicht, aber ihm schon.
Genau, also es spielte dann in der Runde keine Rolle mehr. Aber es war in der Einleitung alles wichtig.
Und man hört ja immer wieder davon, wenn Leute irgendwie von so NSC-Porn berichten, aber ich habe noch nie so sehr das Gefühl gehabt, dass drei anwesende Spieler alle nur da waren, um die Komparsen dafür zu sein, dass der Mega-NSC des Spielleiters einem das Abenteuer vorspielt. Mhm. Und man muss einfach mal sagen, ich würde nicht sagen, dass ich ein guter Schauspieler bin. Ich würde nicht vorschreiben, ob du ein guter Schauspieler bist, aber so gut wie an diesem Tag haben wir nie wieder geschauspielert.
Nee, also ich glaube, ich wusste nach 10 Minuten, dass das hier Mist ist und ich lieber gehen würde. Wann wusstest du es?
Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Es hat nicht lange gedauert.
Aber der Wahnwitz an der Sache war ja, ich schaute in deins und Matthias Gesicht und ihr wirktet sehr interessiert. Dann habe ich gesagt, entgegen meiner eben beschriebenen Impulse, dann verderbe ich den Leuten jetzt nicht den Spaß, dann spielen wir mit.
Und jetzt wird ein Schuh draus, wenn ich sage, ich blickte in dein und Matthias Gesicht und dachte mir, naja, die sehen ja beide durchaus interessiert aus, das ist zwar schrecklich, aber dann verderbe ich denen mal nicht den Spaß und dann spielen wir halt mit. Ja. Matthias ist jetzt nicht hier, wird es aber auch bestätigen. Das heißt, drei Leute haben in dieser Runde gesessen und jede Minute davon gehasst und waren so höflich, dass sie es nicht auch nur haben rausblitzen lassen.
Ja, genau.
Hashtag redet miteinander.
Bedürfnisse kommunizieren.
Ja, also an dieser Stelle hätte auch einfach gesagt, so Hostage negotiere, blinzel dreimal, wenn dir das gefällt. Wir müssen irgendeinen Code ausmachen. Irgendein Safe Word oder sowas ausmachen. Ja, aber was dahinter halt tatsächlich steckt, ist, wenn man die Situation nicht genießt, dann sagen. Ne?
Ja.
Also mitgestalten.
Und wenn es halt nur, also das ist jetzt auf die härteste Art und Weise, aber ein Hämmer-Spielleiter bleibt das so, weil dann suchst du dir besser andere Leute, weil wir haben keinen Spaß und dann hast du vermutlich trotzdem welchen, weil wir eh nur dafür da sind, dass du deinen NSC, aber you do you, wir gehen mal weg. Mhm. Und ja, das war wirklich schrecklich.
Also ist natürlich eine lustige Anekdote. Jeder guckt in die Gesichter der anderen und sieht, oh, die sind interessiert aus, ich spiele weiter. Und alle schlucken runter, dass es ihnen schlecht geht. So, und für uns war das jetzt aber, glaube ich, ein Abenteuer auf einer Con. Und ich glaube aber, es gibt ganze Spielrunden, die das seit Jahren machen. Also ich denke jetzt an die Spielerin von dem Spielleiter, den ich eben vorgestellt habe. Ja, unsere Gruppe hat das Abenteuer schon zweimal verloren. Wo ich mir schon, ihr wisst, dass das anders geht.
Aha.
Dass es nicht zwangsläufig wie Rollenspiel funktioniert. Vielleicht ist das ja, gibt's ja eine andere Möglichkeit, wie ihr Spaß haben könnt.
Ja, ich möchte euch nicht vorschreiben, wie ihr Spaß haben könnt. Ich möchte euch aber mal die Frage mitgeben, habt ihr Spaß? Wenn ihr Spaß habt, ist ja alles gut.
Und jetzt kommt die ultimative Wahrheit, die eigentlich alle Dorpcast-Folgen zusammenfasst. Alles, was wir gerade gesagt haben, gilt nicht nur für Rollenspiele in eurem Leben.
Ich hatte jetzt gehofft, es kommt sowas wie D&T 4 ist die beste Edition.
Ja, ist es.
Aber das nehme ich auch mit.
Ist es ja auch. Was haben wir eben gelernt, Scorp? Eine Aussage, die wir nicht diskutieren werden.
Ja, genau.
Fair. Lass ich gelten. Wenn ich die Perfektion von Twister kriege, dann dürft ihr D&T 4 mögen. Das ist okay.
Danke.
Ja. Ich bin so großzügig. Ne?
Ich habe einen ganzen Laptop nur noch deshalb, weil auf dem die Tools für D&D 4 installiert sind, weil man es ohne schwer spielen kann und nachdem Wizards of the Coast es getötet hatte, man nur noch in irgendwelchen Hackerforen irgendwie die Binaries installieren kann und das ganz weird ist und ich nicht möchte, dass es auf anderen PCs von mir drauf ist.
Ja, fühle ich.
Ja. Aber gut, nach diesem kurzen Exkurs, lass uns über Indie-Rollenspiele reden. Mhm.
Wir sind jetzt chronologisch an dem Punkt, an dem Übergang von da, wo ich weggezogen bin. Also von, wir haben mit der Magus-Runde und uns irgendwie alle gefunden und in der Dorp festgestellt, ah, guck mal hier, dieses Erzähl-Onkel-Spielen, das geht also auch und irgendwie ganz viel kreative Energie draus geschöpft. Und was bei mir dann mit der Zeit gekommen ist, mir wurde dann irgendwann klar, dass ich, oder nicht klar ist zu deutlich ausgedrückt. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich sage, die Spiele verriegeln mir eigentlich nicht das, was ich irgendwie gerne verriegelt hätte. Das ist eine ganz, damals gab es ja auch im Grofafo die ganze Rollenspiel-Theorie-Diskussion mit verschiedenen Spielertypen etc. etc. Will ich alles gar nicht wiederholen, gar nicht zu tief drauf eingehen, aber damals wurde sehr viel Meta plötzlich über Rollenspiele geredet, wie sie sind, wie sie funktionieren und nicht einfach nur geschrieben. Und was ich damals total cool fand, war von Spielen zu hören, die sagen, ich gebe dir nicht, keine Ahnung, Initiative-Regeln, behaupte von mir, ein erzählerisches Rollenspiel zu sein, das auf Drama und Tragik Wert legt und gibt dir dann 30 Seiten Waffenregeln und Kampfsystemregeln und Autoverfolgungsregeln, sondern dass es tatsächlich dann Systeme anfing zu geben, die genau den narrativen Teil, also ich sag mal Drama, Baby Drama, verriegeln. Das ist quasi das Regelkonzept genau darauf zuschneiden. Das war für mich nochmal in verschiedenen Ebenen neu. Das habe ich damals ausprobiert mit einer Rollenspielrunde aus dem Grofafo. Das war 2005. Und es war eine Remote-Runde, die wir am Anfang per ICQ gespielt haben oder per Chat-Tool. Das heißt, wir haben die geschrieben.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, richtig. Das ist ja...
Wir haben Primetime Adventures, also es ist ein altes Indie-Rollenspiel eben, mit dem man im Grunde genommen der Gedanke, den wir eben schon bei der Elite-Runde hatten, auf die Spitze getrieben worden ist. Man dreht quasi eine Serie. Also die ganze Runde ist wie eine Serie angelegt, wo jede Szene geframed wird. Worum soll es denn der gehen? Was ist der Konflikt? Und dann go und dann den zu spielen. Und genau das mit den Regeln zu unterfüttern. Und das fand ich damals unglaublich inspirierend. Ich habe dann noch in der Runde ein zweites Spiel gespielt. Das hieß My Life with Master. Da spielt man die Minions von Frankenstein oder sowas. Da hat das deutlich weniger gut funktioniert. Da wurde es... System sehr eingriffig oder übergriffig darin, wie die Story verläuft. Es hat also nicht unterstützt, sondern mehr oder weniger gerailroadet. Und das fand ich damals super krass und super nochmal horizonterweiternd. Ein bisschen wie vorher von DSA, ich würfel mich durch die Gegend, auf die Magus-Runde zu gehen, guck mal, was es alles für Freiheiten gibt und wie man das auch spielen kann auf. Und ich kann mir auch noch Gedanken machen mit den anderen Spielern zusammen, also nicht nur ich als Spielleiter im Kämmerlein und dann kommen wir an den Spielabend und dann lassen wir mal laufen und gucken, was passiert, sondern mit den anderen Spielern zusammen, wie so ein Spielabend ablaufen kann. Also so ein erstes Framing von den einzelnen Runden und das fand ich damals super, super inspirierend.
Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz einen kurzen Gedenkmoment allen Hörenden gewähren. Kennt ihr noch eure ICQ-Nummer auswendig?
1149-08-304.
1704-76266. Ja, genau.
ICQ ist vor ein paar Wochen offiziell den Weg alles Irdischen gegangen.
Ja. Trotzdem, ich wollte die Chance zumindest geben, was ich alles nicht weiß, weil diese Nummer mein Hirn blockiert. Aber wie ist das, Scorp? Du bist ja gerade mit Strolch und Dolche dabei, dich mal an ein freieres Spiel heranzuwagen. Mhm. Findest du dich in diesem Erweckungs- und Aha-Moment wieder? Oder?
Nein, so weit sind wir noch nicht. Ich finde das immer noch wahnsinnig interessant, das rauszukriegen. Aber wir haben ja alle das Problem, dass eigentlich keiner von uns Erfahrung mit diesen Systemen hat, wir die aber alle den Willen haben, das auszuprobieren. Ich kann ja nochmal von den Nordcon, auf dem wir waren, ich glaube, da waren wir sogar mit uns allen, da hatte ich ja zum ersten Mal Exalted gespielt und da hatte ich zum ersten Mal das Erlebnis, dass wenn ich was Cooles beschreibe, wird die Szene für mich nicht schwieriger, sondern einfacher, weil das einfach das Ziel des Spiels war. Mhm. Und das war eines der großen Erweckungselemente für mich, wo ich einfach verstanden habe, aus dem DSA geprägten Umfeld, wenn ich was Cooles machen möchte, muss es nicht heißen, dass ich darauf auf irgendwas verzichte, sondern es kann das Ziel des Spiels sein. Und das war schon was sehr anderes. Bei meiner Idee von Strolch und Dolche, also Blades in the Dark, war vor allen Dingen mal rauszukriegen, noch stärker auf die eigentlichen Ziele des Spiels fokussiert zu arbeiten. Wir hatten über D&D 4 geredet, dass das halt schon perfekt macht an sich.
Ja.
Aber bei Blades in the Dark habe ich einfach gedacht, ich möchte einfach mal Shadowrun in funktionierend erleben. So ohne endlose Planungsphasen, ohne endlose Connections kontaktieren, ohne endloses, bis wenn es da sowieso kaputt geht. Blades in the Dark beginnt normalerweise mit dem Einstiegswurf. Also wenn du irgendwo einen Einbruch planst, stehst du halt vor der Tür und dann wird dann gefragt, so würfel mal. Und ab da geht's halt Schlag auf Schlag weiter. Und das ist einfach etwas, was ich jetzt mir auch ranschaffen möchte an Erfahrung und an Verständnis, wie dieses Spiel aufgebaut sein kann, um Shadowrun mal so zu spielen, wie ich mir Shadowrun vorstelle und nicht wie die Leute von Catalyst oder wer auch immer da jetzt entwickelt, dann eben Shadowrun schreiben.
Ich kenne jetzt Blades in the Dark nicht. Hat das so eine Fail-Forward-Mechanik, wie das Powered by the Apocalypse oder so eine, wir haben damals dran gedacht, XY einzupacken, wie Gumshoe oder wie funktioniert das?
Genau, du kannst verschiedene Klassen in Anführungszeichen spielen, wie zum Beispiel dann den Typen, der gerne Sachen in die Luft sprengt und der gleichzeitig Arzt ist oder den, der eher fürs Grobe zuständig ist oder ein Schieber. Und die haben verschiedene in ihrem Playbook mehr oder weniger Elemente drin, wo du dann die du ankreuzen kannst und sagst, ja, ich habe ja immer Dokumente dabei. Dann machst du da einen Haken dran, nimmst einen Punkt Stress und dann kannst du das eben nach und nach aufbauen und dann dazu nehmen. Die Spielleitung kann dir auch immer wieder Teufelspakte und so weiter anbieten, damit du extra Würfel bekommst, damit etwas doch noch klappt. Dann musst du aber später eine Konsequenz in der Narration dafür hinnehmen. Mhm. Und so weiter und so fort. Also, Blades in the Dark ist kein regelleichtes Spiel.
Ja.
Es ist das wahrscheinlich am stärksten verriegelte Erzählspiel, das ich jemals gesehen habe. Gerade was auch die ganzen Clocks, also du hast so Uhren, die nach und nach runtertickern. Je nachdem, was du machst, können Charaktere auch mehrere von diesen gleichzeitig haben, wohingegen das Abenteuer noch was hat und die Spielleitung noch mal welche führt. Mhm. Also das ist wirklich kein banales Spiel, aber die ganze Struktur dahinter ist spannend.
Es ist ja Story und Crunch ist ja auch eigentlich nicht der Widersatz an der Stelle. Also ich kenne einige Powered by the Apocalypse Systeme, wo ich sage mal, Die haben mittlerweile das Erzählen und das Fail-Forwards genauso hart verriegelt, dass ich auch direkt wieder D&D aus dem Schrank ziehen kann. Da sind nicht weniger Regeln drin. Das ist genau so ein Brett, was ich wieder nicht so geil finde, weil da muss ich wieder 300 Seiten Regeln lesen. Dafür habe ich mit 40 doch keine Zeit mehr.
Oder Nerven.
Oder Nerven. Ich kann mir die eh nicht merken. Bei mir müssen sich mittlerweile die Spieler die Regeln für ihre Charaktere merken.
Ja, das haben wir auch schon mal in unseren spielerzentrierten Episoden gemacht, wie man ein guter Spieler wird, dass das eigentlich dazu gehört.
Ja. Ich habe so zwei eigene Rollenspielerfahrungen, die habe ich im Dropcast, glaube ich, aber alle schon mal umrissen, deshalb nur kurz, die so in so eine Richtung gehen. Zum einen war das, als ich angefangen habe, im Zuge dieser hier oft erwähnten Rollenspielwochenenden mit den Vögten und so weiter, Fate zu spielen. Und als ich zum ersten, als Fate das erste Mal für mich geklickt hat und ich die Potenzial der ganzen Aspekte-Regeln erkannt habe für gemeinsames Geschichten erzählen. Man kann Aspekte sehr unterschiedlich handhaben, das habe ich mittlerweile auch realisiert. Aber so wie es da gemacht wurde, ist es ein sehr cooles kollaboratives Story-Tool. Und das war für mich auch nochmal so ein ganz starker Moment, wenn auch sehr viel später als jetzt deine Primetime-Adventures-Erfahrungen. Und gleiches gilt für ein paar andere Indie-Rollenspiele, die ich auch interessanterweise mit den Vögten zusammengespielt habe. Hier Love in the Times of the Quarrenay und Ten Candles. Spiele, die auch einfach nochmal in so eine Richtung von ganz anderer Spielerfahrung einfach gingen, weil es eben so weit weg ist von dem traditionellen, klassischen Tisch-Rollenspiel.
Vielleicht auch nochmal, ich habe mir Anfang des Jahres, gab es ja eine deutsche Version von Die Wretched. Das ist so eine Art, das ist ein Solo-Rollenspiel oder ein Solospiel. Und das habe ich jetzt während des Urlaubs tatsächlich mal spielen können, wo du dann nach und nach Pokerkarten ziehst, dann die Ergebnisse in dieser Zufallstabelle dann eben abliest, ab und zu mal mit einem W6 würfelst, aber weitestgehend über den Jenga-Turm und die Gefahr auf dem Raumschiff, wo du als letzter Überlebender noch rumhängst, eben darzustellen. Weil jedes Mal, wenn irgendwas an einem Schiff passiert, bei den Zufallsereignissen, musst du halt so einen Stein ziehen. Und ich kenne zwar Spiele, die diesen Jenga-Turm als Dramamechanik nehmen, wie Dread und so weiter, aber ich habe noch keins davon gespielt. Und das jetzt einfach mal als Solo-Rollenspiel mitnehmen zu können oder allein so ein Spiel solo erleben zu können und während ich Audiologs mit meinem Handy aufnehme nach jedem Tag, was mir eigentlich passiert ist, was meinem Charakter und was in dem vorgeht, fand ich total faszinierend. Ich habe sogar gemerkt, dass ich mir die Notizen von den Zufallsereignissen, die ich später fürs Audiolog brauchte, habe ich bereits immer und immer stärker dann so wie ein Tagebuch geschrieben. Und wie mein Charakter sich dabei fühlt und was der entwickelt hat, wäre ich somals nie drauf gekommen. Und das hat wirklich innerhalb der Stunde, wo ich das gespielt habe, wirklich Drama und entwickelt und bin mit dem Charakter, den ich da verkörpert habe, auch mitgerissen worden. Obwohl ich da alleine saß und Pokerkarten gezogen habe. Und das war auch schon eine sehr interessante Erfahrung für mich. Also die Wretched kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ist so ein Indie-Spiel halt, ne? Ist eine Granate, explodiert einmal mit einem lauten Knall, ist dann aber auch kaputt. Weil danach kannst du es dann nicht mehr spielen, weil der Twist dann auch durch ist. Aber ja, fand ich super.
Ja, das war so eine Granate, war My Life with Masters auch. Primetime Adventure würde ich da nicht unbedingt so bezeichnen. Also das kannst du immer wieder spielen, wenn denn die Leute das mitmachen wollen. Also ich habe das ja damals dann begeistert noch in unsere Elite-Runde Aachen getragen und ihr wart da zu dem Zeitpunkt nicht so wahnsinnig empfänglich für das zu spielen.
Ich glaube, wir waren dadurch, dass wir, anders als du, diese Begleitentwicklung gar nicht so mitgemacht haben. Also du bist ja auch, no pun intended, ganz anders nochmal auf Indie-Rollenspiele geprimed worden durch die Auseinandersetzungen im Grofhafe und so weiter. Dadurch, dass wir diesen Kontext nicht hatten und das Ganze sehr viel mehr aus dieser traditionellen Rollenspielperspektive angegangen sind. Derselbe Grund, weshalb ich zum Beispiel auch 2-3 Mal von Fate abgeprallt bin, bis es dann irgendwann mal geklickt hat. So, dass ich glaube, da warst du in einer viel besseren Position oder vielmehr wir waren in einer sehr viel schlechteren Position, um uns dieses Spiel damals anzueignen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt heute nochmal ausprobieren müsste, aber in die Rollenspielen insgesamt gegenüber bin ich sehr viel aufgeschlossener, eben weil ich die mittlerweile auch viel mehr als eine Standalone-Erfahrung begreife, der ich mich dann auch eben ganz anders näher.
Das war damals halt auch die Phase, in der es so schön hieß, System Matters. Das ist, glaube ich, dann irgendwann noch ein Verlagsname geworden, der heute viel macht. Aber da kommt das eben her. Ne? Ich habe ein bestimmtes Spielgefühl, das ich vermitteln will, oder ein bestimmtes Ding, das mein Spiel erreichen will. Keine Ahnung, sei eine Fernsehserie, sei irgendwelche Mormonen auf Missionen in Dogs in the Vineyard, oder sei einfach das beste taktische Rollenspiel, das es gibt. Dann sind wir von Indie weit entfernt. Dann bist du bei D&D 4. Und diese ganze Systemkohärenz wurde damals sehr, sehr stark reingetragen.
Ich finde sogar, und ich will euch da tatsächlich euer Jubeltum gar nicht absprechen, aber ich finde auch D&D 5 erfüllt dieses Ziel, nämlich das Everybody's Second Favorite Edition auf eine Art und Weise brillant, die, ich werde ja nicht müde darauf hinzuweisen, dass der alte Taco, also To Hit Armor Class Zero, im Index von D&D 5 drin ist. D&D 5 hat keinen To Hit Armor Class Zero Wert mehr, aber eine Rüstungsklasse. Und der Eintrag im Index führt zu dem Punkt, wo die Rüstungsklasse ist, dass wenn du als AD&D-Spieler das Ding in die Hand nimmst und dich fragst, wo ist denn die Regel hingewandert, führt der Index dich smooth an die richtige Stelle. Das ist immer so mein Go-To-Beispiel, wie viel bei D&D 5 klug gemacht wurde, um einfach alle mitzunehmen.
Ja, das ist, also Ich hatte das Gefühl, bei D&D 4, da hat sie, glaube ich, kurz vor, also da ist ja Wizards of the Coast kurz vorher Owner geworden. Da haben sie bei den Magic the Gathering Designern die Tür eingetreten, hat gesagt, designt mir ein Kampfsystem, dann haben die das gemacht. Bei D&D 5 hatten die genau die Spielphilosophie, ich will eigentlich die breite Masse so gut wie möglich mitholen. Und auch das ist gut gelungen. Also man muss nicht alles mögen, was sie tun, aber das, was die an Spieldesign sich als Ziel gesetzt haben, setzen sie sehr gut um. Das muss man ihnen lassen.
Gesetzte Ziele lässt mich auf die Uhr gucken. Einen Hammer noch. Um deine Reise quasi noch zu beenden. Du möchtest mit uns noch einen Schritt in die Gegenwart machen.
Ja, mach mir noch einen Schritt in die Gegenwart. Also, ich überspringe jetzt mal gut und gerne 15 Jahre, in denen ich hauptsächlich D&D 4 gespielt habe. Hauptsächlich als, eigentlich ausschließlich als Spieler. Und tatsächlich eine Kampagne von Level 1 bis Level 30 gemacht habe, was sehr anspruchsvoll für den Spielleiter und auch für die Spieler irgendwann war. Und kommen wir in die Gegenwart. Kommen wir zur Pandemie. Jetzt mal kurz meine persönliche Biografie klappt kurz vor der Pandemie. Ende 2019 haben sich meine damalige Ehefrau und ich getrennt, nachdem wir 15 Jahre zusammen waren. Dann habe ich irgendwie ganz viele Urlaube geplant, die ich machen könnte, jetzt irgendwie alleine, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Dann kam der Markus Söder, damals habe ich noch in München gewohnt, hat gesagt, du darfst aber das Haus für die nächsten Wochen und Monate nicht verlassen. Dann saß ich da, habe Rollenspiel gespielt. Und zu dem Zeitpunkt sind mir persönlich Dinge, die mir in der Theorie vorher schon bekannt waren, durch verschiedenste auch Indie-Rollenspielrunden, die ich damals gemacht habe. Ich habe damals zum Beispiel mehrere Runden mit hier Harald vom 3W6 Podcast gespielt, alles online. Mhm. Plötzlich waren solche Themen wie Lions and Veils super interessant. Mhm. Dass man sagt so, was, wie fühle ich mich heute als ein Mensch, der mit maximalem Privileg ausgestattet ist und eigentlich sich nie um was Sorgen machen musste? Wie fühle ich mich heute und was ist irgendwie heute hinter so einer Line and Veil und hinter so einer Session Zero und was möchte ich haben? Was sind ganz genau tief in mir drin gerade meine Bedürfnisse und was geht heute nicht. Also es gab Spielabende, wo ich gesagt habe, so ja, irgendwelche Dinge, die sich ums Alleinsein drehen, die brauche ich heute irgendwie nicht im Spiel. Mhm. Und was anderes, was ich da angefangen habe zu machen, ist, dass ich, ob ich das zur Nachahmung empfehle, weiß ich nicht. Aber auch so dieser leichte selbsttherapeutische Ansatz von, den man im Rollenspiel betreiben kann. Ich habe eben noch gesagt, dass damals Anfang 2020 für mich Spielercharaktere irgendwie Pöppel waren, mit denen man halt auch was machen konnte. Und wenn er kaputt ist, dann macht man sich halt einen neuen. Gerade in sowas wie WoD, wo das ja irgendwie 20 Minuten dauert und man nicht 70 Stunden lang seine Regeln zusammenstellt. Damals in den Runden und da insbesondere ist mir dann interessanterweise Scorp eine Shadowrun-Runde geblieben, in der ich, glaube ich, mit den echten Regeln so gut wie keinen Kontakt hatte, weil der Spielleiter es sehr erzählonkelmäßig aufgezogen hat und wir sehr wenig tatsächliche Runs gehabt haben, eine super Zeit hatte. Und was ich oft gemacht habe in der Zeit, das war, dass Charaktere, die ich gespielt habe, teilweise in der Selbstprojektion von mir waren. Oder waren, wie ich mich gerne sehen wollen würde, nachdem ich quasi kurz vorher mein komplettes Selbstbild halt entsprechend in Dingens gezogen ist. Also in der Gegenwart, na 2020 ist auch nicht mehr die Gegenwart, ne? In der 2020 war ich dann so das erste Mal so, wo kann mir das Rollenspiel tatsächlich helfen und was brauche ich dafür? Und seitdem, in jeder Runde, die ich mache, gibt es eine Session Zero, eine explizite Session Zero, auch in der D&D 5 Runde, die ich jetzt angefangen habe, gibt es Lines and Veils, gucke ich, dass ich das, wie die Spielenden irgendwie auch in ihren eigenen Bedürfnissen halt reinkommen können. Und vorher war das für mich alles so, ja, eigentlich läuft das ja schon. Oder man spricht es vielleicht mal an, aber dass ich das so richtig tief verankert habe, kam dadurch erst.
Ich denke, das ist zum Teil auch natürlich eine Entwicklung, die einmal mehr damit zu tun hat, dass wir einfach ein gewisses Alter erreicht haben. Du hast diese Zäsur 2020. Ich merke es bei mir immer wieder. Ne? 2017 ist meine Mutter gestorben, 2018 ist mein Vater gestorben. Dropcast-Hörer wissen das, die waren quasi live dabei. Beide sind an Krebs gestorben. Meine Mutter war auch schon in ihrer zweiten Runde Krebs. Und insofern, was da auf der einen Seite, glaube ich, auch einfach drinsteckt, ist, ich glaube, ich kann nicht zwingend für dich sprechen, Scorp, aber du, Marcel und ich, wir waren beide Hybris geprägte Jugendliche in dem Sinne, dass wir über viele Dinge, glaube ich, damals noch bereit waren, bis hin darüber zu lachen, die man mit einem gewissen Alter mit einer größeren Ernsthaftigkeit sieht und auch mit einem größeren Problembewusstsein sieht. Ja. Wie du schon sagtest, ne? Privilegiert as fuck. Und das merke ich auf jeden Fall, in dem kombiniert mit der Tatsache, dass Dinge, über die sich mein jugendliches Ich und ich glaube eure jugendlichen Ichse sich hervorragend empören konnten, die aber vielleicht in der Rückschau diese Empörung gar nicht wert sind. So, das heißt, einige Dinge, die man früher vielleicht für wichtig gehalten hat, sind es einfach nicht mehr. Und einige Dinge, die man damals für eigentlich egal gehalten hat, haben ein gewisses Maß an Wichtigkeit bekommen. Mhm. Ich denke, das steckt zumindest für mich persönlich auch in der Entwicklung der letzten Jahre ganz stark drin.
Ja.
Und befeuert natürlich auch Lines und Veils und Session Zeros und alles, was da dran hängt.
Ja, und auch wenn man sich heute mal manche unserer Zitate oder sowas durchliest von manchen Runden, dann denkt man sich, oh mein Gott, wer hat denn diese sexistische Kackscheiße von sich gegeben? Ha, das war ja ich. Das war ja ich.
Ja, wir.
Also, das ist man, also so schmerzhaft das manchmal ist, heute zu lesen, auf der anderen Seite auch irgendwie schön, das reflektiert heute lesen zu können und zu sagen zu können, da bin ich heute nicht mehr. Und wie du auch gesagt hast, ich habe, manche Sachen sind mir heute egaler und manche Sachen sind mir heute wichtiger und insgesamt fühlt sich's gelassener an, wie man heute irgendwie damit umgeht. Also ich sag mal, Rollenspiel als Performance war in den Anfang 20er Jahren wahrscheinlich noch so ein Ding. Also zumindest war es das für mich. Es ist es heute irgendwie nicht mehr. Heute ist es ein Spiel.
Ja, und eine Gesellschaftsaktivität zu einem gewissen Maße. Also ich glaube, Scorp, du bist da durch deine primär jetzt online geprägte Erfahrung vielleicht nochmal ein bisschen anders unterwegs. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt, also am häufigsten kommt es bei uns mit unserer Hexenrunde vor, weil das die einzige ist, die noch unter der Woche spielt. Und manchmal gondel ich halt nach Aachen, das ist von hier aus eine Stunde Fahrt, und dann komme ich da an und dann stellen wir halt alle fest, wir sind eigentlich vom Arbeitstag so niedergemartert, dass wir gar nicht so richtig ins Spiel kommen. Da quatschen wir einfach nett. Dann habe ich immer noch eine gute Zeit mit Freunden verbracht und fahre jetzt nicht irgendwie die Fahrt nach Hause und ärgere mich die ganze Zeit, dass ich da irgendwie, dass wir nicht weit genug gekommen sind im Spiel oder nicht hart genug gespielt haben oder sowas, sondern es ist einfach irgendwie eine nette Zeit mit Leuten gewesen. Und wenn wir gespielt hätten, wäre es auch eine nette Zeit mit Leuten gewesen. Aber der Fokus liegt da ganz woanders. Ist das generell bei dir, Score, bei zu all den Dingen, die wir gerade gesagt haben? Siehst du so eine Entwicklung bei dir auch, oder?
Ja, ich würde insgesamt eher sagen, dass ich entspannter geworden bin. Ich berichte ja gerne, das letzte Mal, wo ich wirklich geleitet habe, war diese Online-D&T-5-Runde, die effektiv ohne Vorbereitung meinerseits passiert ist. Und da ich nicht vorbereitet war, konnte ich halt auf jedes Element der Spieler direkt eingehen. Und das war eine super knalle Erfahrung für mich und ich hoffe auch für die Spielenden. Aber ansonsten weiß ich nicht. Bin auch privilegiert. So. Und ich bin auch sehr müde. Also das gibt, ich habe ja grundsätzlich die Möglichkeit, wenn ich von hier aus, von zu Hause aus nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde nach Wiesbaden fahre, da jederzeit beliebige Tabletop-Spiele spielen zu können, die ich eben möchte. Aber ich habe das jetzt seit anderthalb Jahren oder sowas nicht mehr gemacht, weil ich einfach weiß, unter der Woche ist mir das nicht möglich. Ich bekomme das vom Energielevel nicht hin.
Aber auch bei dir muss man natürlich ganz klar sagen, du hast da eine Fernbeziehung und damit geht ja auch eine Priorisierung einher. Und ich denke, das spiegelt ja auch ein bisschen das wider, was wir gesagt haben. Dinge, die wichtig waren oder Dinge, die wichtig geworden sind. Und manchmal ist das Zwischenmenschliche dann auch im Zweifelsfall einfach wichtiger, als jetzt irgendwie hart bei der Rollenspielrunde abliefern zu können, einmal die Woche. Ja, gibt es noch etwas, was ihr unbedingt loswerden möchtet?
Die Testepisode hätte ich auch spannend gefunden.
Das Problem ist, dass wir 6 Jahre dafür gebraucht haben und ich seit 5 Jahren nicht mehr teste.
Dafür hast du mich nach München kommen lassen, um vor IT-Lern einen Vortrag über das Testen im Rollenspielbereich zu halten.
Ja, das war großartig, Scorp. Da kam irgendwann die Veranstalterin zu mir und hat gesagt, du, der Typ da, den du da geholt hast, ja, der hat keine Folien. Der hat keine Folien. Der schreibt gerade erst den Zettel darüber, was er gleich reden will. Ja, das wird ein Desaster. Und dann habe ich mich so weit aus dem Fenster gehängt wie bis dahin. Nicht oft und habe gesagt, das ist kein Problem. Der Michael, der kommt aus einer Branche, in der aus dem Stand gut erzählen können ganz, ganz wichtig ist. Nicht so wie bei uns, wo das ein Skill ist, den man auch mal nicht hat und wo man sich dann entsprechend ganz lange vorbereitet. Das ist da einfach, das können die da alle. Du musst dir keine Sorgen machen.
Ja, ich habe das einfach analog durchgezogen. Genau.
Ja, das funktioniert.
Wenn ich schon mal auf eine IT-Konferenz komme, dann kann ich einfach mal als Analogspieler denen auch mal was um die Ohren hauen.
Ja.
Aber es waren ja jede Menge Rollenspieler im Plenum deswegen. Einer von denen aus dem Plenum kam auch später auf einer Konferenz nochmal auf mich zu und hat sich nochmal bedankt.
Ja, cool. Er war auch einer der besten Vorträge an dem Tag, finde ich persönlich.
Ah, cool.
Also so mal so von mir zu dir, falls ich dir das in den letzten 6 Jahren noch nicht gesagt habe.
Danke, danke.
Nee, war wirklich gut.
Ich finde aber, das ist sowieso ein Rollenspiel-Softskill, den man häufig unterschätzt, wenn man das mit einer gewissen Intensität betreibt. Ich erinnere mich noch, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendein Uni-Referat, wo ich irgendwie vorne stand und geredet habe und ich hatte auch keine Folien und irgendwann hob zögerlich eine Kommilitonin in die Hand und dann habe ich die drangenommen, so, ja bitte, und dann fragte sie, sprichst du gerade frei? Dann habe ich gesagt, ja. Dann war sie völlig beeindruckt und hat langsam die Hand wieder runtergenommen. Also ja, das ist ja. Dinge, die man im Rollenspiel sicherlich gut lernen, nicht lernen muss zwangsläufig, aber die man im Rollenspiel gut lernen und vor allen Dingen in einer sicheren Umgebung gut erproben kann, ja.
Wie so vieles.
Aber gut, wir beenden das langsam mal, denke ich, für heute. Es ist eh schon alles viel zu lang geworden. Deshalb sage ich, wir sind die Dorp. Wir sind offenkundig old as fuck. Und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp-TV-Berichte vor allem von Cons und Messen unter youtube.com/diedorp. Wir haben kleinsames Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter gadgets.com/dorp. Wir sind auf rspblogs.de und Facebook sowie irgendwie anderen Social-Media-Plattformen, die alle oben auf der Dorp sind und die alle der Tom betreut. Dementsprechend @diedorp geht in den Tom. Meine private Webseite gibt es unter thomas-michalski.de und wir haben einen Discord-Server unter discord.d-dorp.de. Last but not least veranstalten wir die Drakon, die kleine sympathische bei Paper Convention in der Eifel. Ich sagte das heute schon, das nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024, also in grob 3 Wochen. Möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com/diedorp. Ja, dann würde ich sagen, an allererster Stelle, Marcel, bedanke ich mich herzlich bei dir dafür, dass du heute dabei warst. Scott hat es gerade schon angerissen, es war lange geplant und ist irgendwie nie zustande gekommen, aber heute hat es endlich sein sollen. Danke dafür.
Ich bedanke mich.
Und dann bedanke ich mich bei dir, Scott. Du bist zwar Inventar, aber genauso wichtig und dementsprechend, ja, auch für diese weitere Folge. Und dann bedanke ich mich für euch fürs Zuhören, weil ohne euch wäre das auch ein bisschen albern, was wir hier machen. Und dementsprechend bedanke ich mich einfach bei allen.
Toll. Tschüss.
Ciao.
Wir hören uns in 14 Tagen an dieser Stelle wieder. Bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao. Hast du letzte Gedanken, Marcel?
Nee, nicht wirklich. Also, was ich faszinierend finde, welche Wendungen das eigene Spielverhalten nimmt und am Ende gefühlt in manchen Dingen wieder da zu sein, wo man irgendwie auch schon mal war. Dass man sich nämlich einfach treffen und irgendwie Spaß haben will.
Es ist eine Reise.
Ja, genau. And the real prize is the friends we made along the way.
Ja. Besser können wir das Ganze nicht beenden. Ich drück bei mir mal auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im August 2024 sind das Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arudwan aka AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Creatio ex Nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein, Dead Operator Marco, Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Olaf Hilscher, die 100-Questen-Gesellschaft, Dennis Huber, René Kulig, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Marcel Middeke, Miles, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon, und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.